willkommen zu einer neuen TagView-Podcast-Folge. Neuem immer kritisch auf der Spur. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, ja geradezu spannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen geht es um die neuen Consumer-Desktops, die wir jetzt ja bekommen werden wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dann, ja, es ist mal wieder ein neuer Tag und ein neuer Tag heißt, Sony wurde erneut gehackt. Und dann nochmal das Internet als Menschenrecht und viele, viele andere kleine interessante Sachen, die ich rausgesucht habe. Aber kommen wir zum ersten spannenden Hauptthema quasi, nämlich neue Consumer-Desktop und alles hat einen Touch, Fragezeichen. Ja, Anlass zu dieser, ja, zu diesem Thema ist quasi die Ankündigung von Windows 8 oder die ersten Bilder von Windows 8 und der neuen Windows 8 Oberfläche, die, oh Wunder, auf Touchscreen optimiert sein soll, mal wieder. Das war ja Windows 7 auch schon eigentlich, oder? Und dem Windows Phone 7 sehr, sehr stark nachempfunden ist, also dieser Oberfläche nachempfunden ist, mit diesen Kacheln, dieser Oberfläche mit diesen Kacheln nachempfunden ist, die ja schon in Windows Phone 7 zum Einsatz kommt. Und man hat das jetzt quasi auch auf den, ja, Desktop portiert im Grunde genommen und soll als, ja, ich habe es so verstanden, als Standard-Shell ausgeliefert werden in Windows 8. Und damit schließt sich so nun allmählich der Kreis. Fehlt eigentlich nur noch Haiku mit einer Touchscreen-Oberfläche, die eingeführt wird im Grunde genommen. Weil ansonsten haben wir mit GNOME 3 Shell, mit Unity, mit Plasma Active und mit macOS 10 Lion allesamt quasi beisammen, die halt eben diese Touchscreen-optimierten neuen Consumer-Oberflächen, Desktop-Oberflächen zaubern wollen. Alles hat angefangen, glaube ich, mit der macOS 10 Lion-Ankündigung, wo man das schon ganz klar gesehen hat, dass man zum Beispiel diesen Launcher von den Programmlauncher oder den Programmstarter von den iOS-Geräten quasi auf den auf das macOS 10-System portiert hat. Man hat noch ein paar andere Gimmicks eingebaut, die dann sich auch teilweise wiedersehen in GNOME 3, in der GNOME 3 Shell zum Beispiel, wo man ja auch ähnlich wie in macOS 10 Lion jetzt eine neue Oberfläche hat, die einem nicht nur alle geöffneten Fenster in einem Exposé-Effekt anzeigt, sondern auch noch alle geöffneten, ja, Arbeitsflächen im Grunde genommen anzeigt und die Fenster, die auf diesen Arbeitsflächen laufen, das alles in einem vereinten View, quasi in einer vereinten Ansicht, und das ist, glaube ich, das, was beide so ein bisschen ausmacht. Interessant sind aber auch die Parallelen zwischen macOS und Windows, da beide im Grunde genommen ihre neuen Touchscreen-optimierten Oberflächen zum Teil aus ihrer Smartphone-Variante oder aus ihren Smartphone-Systemen rüberkopiert haben. Also ganz klar, die Oberfläche, der iOS-Starter für Applikationen, den haben sie komplett auf macOS 10 Lion portiert. Jedenfalls das, was man in den ersten Versionen sehen konnte, sieht stark danach aus. Und bei Windows hat man einfach den Windows Phone 7 Launcher mit den Kacheln auf Windows 8 portiert und das als Standardoberfläche deklariert. GNOME Shell und Unity sind dabei allerdings anders als jetzt macOS und Windows eher neu adaptiert. Also die richten sich auch an Touchscreen mit großen Icons und so weiter und so fort, aber durchaus auch noch für neue Anwender, die halt ganz normal auf dem Desktop arbeiten wollen, also ohne Touchscreen zum Beispiel. Also man merkt schon doch deutlich, dass man eher von der Desktop Sicht her kommt und das Ganze versucht mehr auf Touchscreen zu trimmen. So finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Das ist auch wieder mal ein guter Zeitpunkt zu sagen, ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Relativ selten Kommentare. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man sehr viel diskutieren kann. Und da wäre es natürlich auch interessant zu sehen, was ihr denn dazu meint. Also meiner Meinung nach funktioniert oder kommt GNOME 3 Shell und Unity kommen eher aus dem halt dem ganz normalen, stinknormalen, alten, klassischen Consumer-Desktop, würde ich mal sagen, und versuchen, den so auf Touchscreen zu trimmen. Wobei hier Microsoft mit Windows 8 jetzt und macOS 10 Lion, die doch dann eher von einer Smartphone-Oberfläche in einem komplett anderen Betriebssystem im Grunde genommen, was dafür entwickelt worden ist, davon her irgendwie kommen und dessen oder deren Oberfläche ganz einfach, weil sie Touchscreen optimiert ist, einfach auf den Desktop klatschen. So wirkt das jedenfalls teilweise für mich. Und Ja, die Betonung liegt halt ganz klar auf neue Anwender, neue Endanwender erreichen, denn bisherige Endanwender, das ist halt, die bevorzugen meistens dann doch die gewohnte bisherige Oberfläche, die man hatte, die klassische Desktop-Oberfläche mit einem Menü zum Starten der Programme. Startmenü, Applikationsmenü, Anwendungsmenü, je nachdem, wie man es nennen will. Das ist halt so die klassische Sicht. Dann eine ganz einfache Taskleiste, wo man zwischen den verschiedenen Programmen hin und her schalten kann. Programme minimieren, maximieren und schließen können. Und natürlich eine Uhr irgendwo rechts oder links oben haben zu können. Und dann natürlich Tray-Icons und sowas alles. Das ist halt das Klassische, was sich ja, glaube ich, seit Windows 95 nicht so geändert hat. Wurde aufpoliert hier und da mal, aber so, das ist so der Grundgedanke des Desktops und der wurde auch nicht aufgebrochen, bis halt jetzt eben mit diesem ganzen, ja, mit dem eingetrudelten GNOME 3, mit dem Unity, mit dem macOS 10 Lion, wobei da ja immer noch eher hybridmäßig das Ganze aufgebaut ist. Und jetzt auch Windows 8 will ja auch ganz, ganz stark damit brechen, mit dem klassischen Desktop. Und nach dem Ersteindruck von Windows 8, wenn man die Leute danach fragt, die sich die Videos angeschaut haben und vor allen Dingen bis zu Ende angeschaut haben, wenn sie nicht vorher schon gedacht haben, oh Gott, die haben dann gesagt, Gott sei Dank gibt's halt noch den klassischen Desktop, den haben sie also kurz gesehen im Video und den kann man auch kurz sehen. Die Videos übrigens hänge ich natürlich dran. Es gibt Videos, einmal ein offizielles Video und es gibt auch eine Live-Demonstration quasi von der, ich glaube, der Chefin für Windows Experience für diese Abteilung. Die hat das Ganze auch mal präsentiert auf verschiedenen Geräten und ja, und wiederum andere bezeichnen halt diese neue Shell als nette Spielerei, aber wirklich arbeiten, das stellen sie sich darunter sehr, sehr schwer vor und andere, die haben sich sehr schwer getan, das irgendwie zu verstehen, was das für einen Vorteil bringen soll für die Mausbedienung, weil bisher gab es halt vermehrt Videos halt, wo man das halt ganz einfach auf Touchscreens benutzt hat, diese neue Oberfläche und ich stelle mir dann auch vor, wenn sie das jetzt mit der Maus nicht gezeigt haben, ist das da vielleicht nicht so richtig durchdacht gewesen für die Maus oder noch nicht so weit gediegen, dass man das wirklich mit der Maus bedienen kann. Vielleicht ist das ein Ziel, was noch erreicht werden muss. Und irgendwie ist das auch schon komisch, dass halt eben der Betriebssystemmarkt anscheinend so langweilig geworden zu sein scheint, dass jetzt wirklich alle, quasi fast alle komplett sich auf den Kopf stellen, um halt noch neue oder andere User für sich gewinnen zu wollen. Das Problem ist bei diesem auf sich Kopf, auf den Kopf stellen, dass man natürlich dann auch vielleicht alte Standard-User, alte, ja, Stammtisch-User wollte ich die fast schon nennen, oder Stamm-User einfach verliert. Und das ist halt die Gefahr, die dabei besteht. Deshalb geht man halt ganz klar auch den Weg zweigleisig zu fahren, also auch die klassische Desktop-Variante mitzubringen und halt auch eine neue Version mitzubringen. Gerade auch bei Windows merkt man das dann doch schon, jedenfalls jetzt noch. Wie das in Zukunft sein wird, können wir nur vermuten. Zweifelsfrei ist natürlich auch zu sagen, dass eben der Touchscreen-Boom und der Tablet-Boom nicht komplett falsch sind und darauf zu reagieren halt, wenn sie nicht darauf reagieren wollen, würden die ganzen Hersteller von Betriebssystemen, da wäre es natürlich auch nicht richtig und wir würden alle meckern. Aber doch nicht gleich so, dass man den Standard-Desktop komplett über Bord wirft und sich halt einen neuen bastelt. Man erinnert sich zum Beispiel an den Netbook-Boom, den es ja auch noch vor ein paar Jahren gab. Und auf diesem Netbook-Markt, da ist man ja auch nicht auch ganz komplett blauäugig hingegangen und hat sich gesagt, so gerade hier die Großen, also macOS, also Apple und Microsoft sind nicht dahin gegangen und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt komplett ganz neue Desktops und schmeißen unseren alten Desktop über Bord. Und auch unter den Linux-Systemen, der Linux-Distribution hat man sich das auch nicht gedacht, sondern hat sich gedacht, okay, wir schaffen eigene kleine Linux-Distribution ganz speziell für ein bestimmtes Netbook, für einen bestimmten Markt von Netbooks. Und der angepasst ist halt, einen angepassten Desktop bringt für diese kleinen Bildschirme, der halt optimiert ist für diese Displays. Und da macht es natürlich Sinn, sowas zu machen. Und da hatte, glaube ich, Asus relativ schnell und relativ früh Erfolg gehabt, auch mit einer angepassten Linux-Version. Und später gab es dann halt das Problem mit den Displays nicht so. Sie waren zwar immer noch klein, aber die Auflösung intern waren halt so groß, dass man auch ganz normale, ja, sagen wir mal, Standard-Consumer-Desktops laufen lassen konnte. Und das Interessante war ja bei den Netbooks, je mehr neue Distributionen mit verschiedenen Netbook-Oberflächen auf den Markt kamen, desto weniger wurden von diesen eigentlich benutzt, weil immer mehr Leute, gerade auch bei den Netbooks mit höheren Auflösungen, dann ihren Standard, ihren gewohnten Desktop, ihren ganz normalen alten Consumer-Desktop, den sie auf einem großen Display gewohnt sind, auch auf dem kleinen Netbook haben wollten. Deshalb wurden auch vermehrt dann auch Windows XP, aber auch Windows 7 dann später natürlich Netbooks verkauft oder dann auch Netbooks halt eben mit einem klassischen Ubuntu GNOME-Oberfläche und keine Netbook-Variante oder sowas. Das wurde dann halt auch relativ schnell dann auch verkauft und die verkauften sich ja relativ gut, diese Netbooks. Aber das Interessante, man hat sich tatsächlich, gut, bei Apple hat man Netbooks komplett irgendwie verschlafen und gedacht, ja, der Markt ist nichts für uns, das ist alles so Billigware, das wollen wir nicht. Und ja, jetzt ist es halt sehr interessant, dass halt Touchscreens nicht nur der neue Netbook-Markt sind, also der neue Boom-Markt im Grunde genommen sind, sondern auch der Markt, der wahrscheinlich den ganzen kompletten Consumer-Desktop umkrempeln wird, denn es scheint ja wirklich so, dass alle großen Desktops, die es mittlerweile gibt, also Consumer-basierten Desktops oder für Consumer hergestellten Desktops, switchen wollen. Und das ist so sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen ist interessant, mit welcher Geschwindigkeit nun diese neuen Desktops allesamt geändert werden sollen. Mit Ausnahme vielleicht von KDE 4 so ein bisschen, der eben halt einfach nur ergänzt wird mit Hilfe von Plasma Active. Also da hat man bei KDE, muss man wirklich sagen, eine gute Entscheidung getroffen, dass man halt eben dieses Plasma Framework geschaffen hat und das halt eben sehr leicht angepasst werden kann. Man hat es anpassen können für den Netbook-Markt. Da hat es zwar ein bisschen was länger gedauert, was halt noch in Entwicklung war, beides, also der ganz normale Plasma, das Plasma Framework und natürlich auch der ganz normale Plasma Workspace und dann natürlich auch die Netbook-Variante. Aber jetzt kann man halt ganz einfach auf diese Plasma-Oberfläche auch eine Plasma Active-Oberfläche draufpappen. Also da wird nichts Revolutionäres Neues geändert, sondern es wird einfach nur bestehende Technologie vernünftig eingesetzt. So finde ich das jedenfalls bei KDE 4. Also, und die machen sowieso, scheint es für mich jedenfalls ein bisschen was langsamer. Bei den Netbooks waren sie schon ein bisschen was langsamer, würde ich mal sagen, aber haben es dafür dann, glaube ich, ordentlich gemacht und ich bin mal relativ sicher, jetzt mit Plasma Active sind sie ja relativ früh eingestiegen. Sie machen es, wenn sie mit der gleichen Geschwindigkeit machen wie bei der Netbook-Variante und mit der gleichen Qualität, dann wird da sicherlich auch was Schönes und Tolles bei rauskommen. Auch bei Microsofts Windows 8 Vorstellung merkt man doch schon recht deutlich, dass das Konzept nämlich eigentlich aus einem ganz normalen Desktop-Betriebssystem, aus einem klassischen Consumer-Desktop-Betriebssystem, ein Touchscreen plus Desktop irgendwie zu machen, so einen Hybriden zu machen, dass das recht komplex ist und dass es natürlich nicht so ohne weiteres geht, dass man es nicht so ohne weiteres hinbekommt. Gerade jetzt bei der neuen, also ganz, ganz ehrlich, wenn man das neue Konzept sieht, der Windows 8 Shell, und das mal mit GNOME 3 und Unity so ein bisschen vergleicht, sieht man doch schon gleich große Unterschiede. Windows 8's Oberfläche mag zwar von Hause aus irgendwie besser sein fürs Touchscreen-Gedönse, also da hat man ja schon beeindruckend gezeigt, wie das Ganze bedient werden kann per Touchscreen. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass die meisten Anwendungen eben nicht dahin optimiert worden sind für diese Oberfläche. Das heißt, es gab jetzt nur einige Demo-Anwendungen, die dann, ich glaube, Twitter oder sowas machen konnten, Facebook so ein bisschen was, Bilder anzeigen konnten und Videos abspielen konnten. Aber so, ja, ein Dateimanager oder auch, wenn man sich hier zum Beispiel diese Präsentation der Windows Experience-Chefin anschaut, dass da einer der Journalisten dann auch gefragt hat, nachdem sie halt eben Office aufgerufen hat und dann quasi der Desktop umflackerte oder umgeblättert wurde und dann man den klassischen Windows 7 Desktop bekam, da fragte der natürlich, nun landet man auf einem kompletten normalen Windows 7 Desktop. Warum hat man eigentlich Office nicht an diese Touchscreen-Oberfläche, an diese neue Oberfläche angepasst? Da waren halt drei große Fragezeichen über den Köpfen der Journalisten. Und ja, die Chefin, die dann das Ganze irgendwie erklären sollte, geriet dann doch auch schon ins Stottern oder Stocken. Und dann hat natürlich der Journalist freundlich, wie er ist, dann mal mit einem anderen Thema weitergemacht. War ja auch eher so eine Microsoft-Werbekampagne. Als eher so, ja, sagen wir mal, seriöser Journalismus. Und wenn man das mal vergleicht mit GNOME 3 Shell und Unity, glaube ich, dass die doch einen etwas besseren Weg gehen, weil die gehen ja eher den Weg aus einer anderen Sichtweise, aus einer anderen Sparte heraus, aus einer Sicht, die etwas ja, durchdachter ist, so finde ich jedenfalls. Denn man nimmt quasi den Standard-Desktop, den man hat, mit all unseren Anwendungen, die wir kennen, und versucht, den so ein bisschen Touchscreen-freundlicher zu machen, ohne dass man nun komplett alles über den Haufen werfen möchte oder werfen muss, oder meint zu müssen. Das ist ja bei Windows 8 so, dass die Programme, das Multitasking komplett anders funktioniert. Man nicht mehr mit Fenstern arbeitet im Grunde genommen, sondern mit Vollbild-Applikationen. Und falls man keine Vollbild-Applikation hat, muss man an die Seite fassen und dann einfach ein anderes Programm reinschieben, quasi in einen Teil des Bildschirms. Das erinnert so ein bisschen so an Tiling Window Manager, falls er von der Linux-Ecke herkommt. Ich hoffe mal, das sind sehr, sehr viele. Es sind ja auch Radio Tux-Zuhörer dabei. Die sollten eigentlich aus der Linux-Ecke kommen. Und also das erinnert eher an sowas. Und das Interessante ist halt dann, dass das Konzept so gar nicht passt zu diesem alten Consumer-Konzept. Und wenn man dann wirklich so ein Office startet auf dieser Kachel, dann switcht der Desktop einmal komplett nochmal um in eine komplett andere Oberfläche. Das mag für Leute, die komplett neu am PC arbeiten, komplett ungewohnt und irgendwie, was ist, irgendwas kaputt gegangen oder sowas sein. Also so könnte ich mir es vorstellen, dass Leute sich das dann fragen. Andere sagen sich, ah, okay, der klassische Desktop. Warum hat man dann diesen komischen neuen Starter da? Also das ist halt das, was noch nicht so ganz zusammenläuft. Natürlich ist auch verständlich, dass halt bei dieser ganzen Präsentation natürlich eine Version dargestellt worden ist, die schon was älter ist natürlich. Man wahrscheinlich mit der Windows 8 Entwicklung ein bisschen was weiter ist. Und zweitens natürlich dann auch, man sicherlich noch tief in Entwicklung drin steckt und noch nicht alles ausgereift ist und noch nicht alles so weit fertig ist, dass man das zeigen könnte. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass, wenn man schon sowas Touchscreen-Optimiertes macht, dass natürlich auch die Anwendungen in der Touchscreen-Oberfläche laufen. Zumal ja auch der Windows Internet Explorer 10, glaube ich, der da gezeigt worden ist, ja eine angepasste Oberfläche für diesen Touchscreen hatte. Dann könnte man das mit Office natürlich auch machen und allen anderen Microsoft zumindest Anwendungen auch machen. Der Datei Explorer zum Beispiel, der war halt noch ein klassischer Windows Explorer, der ein bisschen was aufgebohrt wurde, um eine Ribbon Shell erweitert worden ist oder diese Ribbon Oberfläche ganz oben anstatt einem ganz normalen Dateimenü oder Bearbeitenmenü mit Toolbar oder sowas, hat man eben diese Ribbon-Menüleiste dort einfach reingeklatscht in den Explorer. Das ist natürlich konsumermäßig, glaube ich, nicht schlecht zu sagen, aber die ganze Oberfläche wirkt einfach mal draufgesetzt, draufgepappt, und jetzt schauen wir mal, dass das irgendwie funktioniert. Gnome Shell und Unity kommen eher von einer anderen Seite, wie ich bereits gesagt habe, und die machen sich quasi, man kann es mit einem Satz sehr, sehr gut beschreiben, das Ganze. Es ist zwar ungewohnt, Gnome Shell oder Unity zu benutzen, aber man sieht, dass es für den Desktop-User gemacht ist und genauso auch für Touchscreens her optimiert worden ist. Das sieht man also quasi, dass es auch für Touchscreens optimiert wurde, aber dass es auch für den Desktop-User gemacht wurde. Und das sehe ich bei dem Windows 7, Windows 8 Shell momentan noch nicht, dass das für den Desktop-User gemacht wurde. Das ist alleinig, würde ich mal sagen, bisher, was ich gesehen habe, nur für den ganz normalen Touchscreen-User gedacht und für Touchscreens gedacht und nicht für den Desktop. Also da fehlt so eine Verbindung zwischen beidem, dass ich bei Gnome 3 Shell und Unity noch sehen kann, weil man zumal natürlich auch ganz normale Anwendungen startet. Man startet die Anwendung nicht im Vollbild oder sowas, wo Menüleisten versteckt worden sind oder versteckt sind im Grunde genommen, die erstmal einblenden lassen muss, sondern man startet ganz normalen Anwendungen, klassischen Anwendungen, hat seine Menüleiste bei Unity jetzt oben drin im oberen Panel quasi, aber man hat das immer noch, also diesen also deshalb einen etwas gewohnteren Look. Ich glaube, man versteht, was ich meine, so ein bisschen. Das ist schwer zu beschreiben. Gerade bei solchen Sachen ist es natürlich immer sehr subjektives Empfinden auch, wie man so etwas sieht und wie man so etwas natürlich auch fühlt, wenn man es benutzt. Wie fühlt sich das an? Und natürlich ist auch wieder, ich habe Windows 8 Shell noch nicht so wirklich genutzt mit Tastatur und Maus. Ich habe auch noch keinen richtig gesehen, der mit Tastatur und Maus damit gearbeitet hat. Ich stelle mir das dann deshalb auch natürlich etwas abstrakter vor, etwas schwieriger vor. Mit dem Finger habe ich es gesehen, wie das funktioniert. Und natürlich gibt es immer eine Barriere natürlich zwischen dem, was man sieht, wie es funktioniert und wenn man es selber benutzt. Aber trotzdem bilde ich mir ein, zumindest eine Meinung dazu zu haben und meine Meinung dann dazu zu äußern. Also ich hoffe ganz stark, dass jetzt das auch sich bei Windows 8 irgendwie ändern wird, dass in Zukunft sich, natürlich ist ja noch in der Entwicklung, dass sich das so ändern wird, dass halt das Ganze dann doch schon irgendwie integrierter wirkt im System und nicht so draufgeklatscht, einfach so eine Shell. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir quasi schon zu einem zweiten Thema, was sich auch dann so mit da reinfühlt, was eher so Linux-spezifisch ist, wenn ich mir die Frage erlauben darf, was machen wir nun, wir alten Consumer, mit unseren Standard-Desktops, wenn wir die behalten wollen und nicht auf GNOME 3 Shell, auf Unity oder so umsteigen wollen. Ganz allgemein gesprochen, auch für jetzt OS 10 und Windows-User, KDE, OS 10 und wahrscheinlich auch die Windows-User werden halt das Glück haben, dass halt die klassischen Desktops beibehalten werden und man die dann quasi auch auswählen kann und die nicht so schnell verschwinden werden. Und dass man halt, wenn man es benötigt, man dann halt auch diese Touchscreen-Fähigkeiten einfach hinzuschalten kann. Bei KDE geht es wunderbar, einfach eine Aktivität switchen und schon ist man in der Touchscreen-Oberfläche. Bei OS 10 ein Programm starten und schon ist man in der Touchscreen-Oberfläche. Und bei Windows wird es wahrscheinlich mit der Shell ähnlich sein, dass man da umschalten kann zwischen der klassischen und der Touchscreen-Shell. Vielleicht wird die Touchscreen-Shell, die da auch vorgestellt worden ist, auch nicht standardmäßig aktiviert sein, sondern halt nur, falls man wirklich einen Touchscreen hat. GNOME und Unity-User, also sprich auch Ubuntu-Nutzer, müssen sich wohl umstellen oder sie steigen halt um auf eine der ja klassisch geformten Desktops, unter Linux zumindest, wären das XFCE und LXDE. Wobei da natürlich auch relativ interessant ist, dass ja jetzt auch nicht nur mit dem Switch von GNOME 3 die Oberfläche geändert wird, sondern auch das Framework, die Bibliotheken, die da drunter liegen und eben den Desktop und die ganzen Buttons und Widgets rendern, die ändern sich ja natürlich auch auf GTK 3. Und das natürlich auch auf Linux durchaus zu Problemen bereiten könnte für eben GTK 2 beruhende oder basierende Systeme oder halt Desktop-Umgebungen wie XFCE und LXDE. XFCE hat ja gerade erst ja, relativ lange an XFCE 4.8 gewerkelt und halt komplett neu zum Beispiel das Panel und Teile des Desktops neu geschrieben. Und die werden sicherlich auch, glaube ich, auch personell gar nicht in der Lage sein, jetzt innerhalb eines Jahres vielleicht auf komplett auf GTK 3 umzustellen, also ihr ganzes GTK 2 basierendes XFCE auf GTK 3 umzustellen. Und das gleiche gilt im Grunde genommen auch für LXDE. Da hat man ja vor kurzem erst den Kern des der Linux Desktop Umgebung, den PCManFM, also den Dateimanager, gerade mal in Version 0.9.9, also quasi der stabilen Variante herausgegeben. Und das basiert ja eben auch auf GTK 2. Und die Frage ist natürlich, ja, die werden sicherlich auch nicht auf GTK 3 sofort umsteigen wollen, weil das einfach zu viel Arbeit ist und natürlich der Entwickler oder die Entwickler sich dann denken, wir haben gerade GTK 2 fertig, wir sind gerade am Bugfixen wie verrückt, damit das wirklich ein ultra stabil bekommt, damit selbst Debian das aufnimmt. Und da stellt man sich natürlich da auch die Frage, warum sollen wir jetzt auf GTK 3 switchen, wenn wir gerade so, da fangen wir ja wieder von Null an im Grunde genommen, müssen dann wieder alles wieder stabilisieren, hat man wenig Lust zu. Kann ich verstehen, auch als Entwickler. Die andere Frage wird natürlich auch sein, wie das jetzt aussehen wird mit den Linux-Distributionen. Werden sie denn komplett auf GTK 3 umstellen? Oder wird es weiterhin auch GTK 3 und GTK 2 geben in den Distros? Ich habe ja gehört, dass Ubuntu mit der neuen Version erstmal komplett auf GNOME 2 verzichten möchte, aber auch auf GTK 2 verzichten möchte. Ich gehe mal aus, nur für die Standard-Ubuntu-Version und nicht für hier die XFCE, LXDE und vielleicht auch hier Ubuntu Studio-Version, die ja auch auf XFCE switchen möchte, gehe ich mal nicht für aus, dass die jetzt auch GTK 3 nur noch haben werden, sondern auch noch GTK 2 mitliefern werden. Ansonsten stelle ich mir relativ schwer vor, dass diese Linux-Distributionen eine Chance haben, dann weiter zu existieren, wenn es halt wirklich kein GTK 2 mehr geben wird. Eine andere Frage ist natürlich auch, bei Ubuntu geht das sicherlich, aber bei anderen Linux-Distributionen, die ein bisschen was kleiner sind, zum Beispiel Slackware oder ja selbst Arch Linux, da wird es sicherlich auch Probleme oder Engpässe geben, wenn es darum geht, dass man halt neben GTK 2 Maintainern jetzt auch noch GTK 3 Maintainer haben muss, also ein weiteres Framework quasi hinzukommt. Und dann natürlich die Kompatibilität und die, ja, das parallele Benutzen dieser Bibliotheken, da muss man natürlich auch aufpassen, dass das auch reibungslos funktioniert zwischen den Programmen und dass man da nicht irgendwie Chaos verursacht. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass natürlich auch gerade bei GTK 3 viele Funktionsnamen, viele Bibliotheken den gleichen Namen haben werden wie in GTK 2 und das muss natürlich auch sauber getrennt sein und da sind natürlich Paketmaintainer nicht nur die Entwickler von GTK 3, sondern auch die Paketmaintainer gefragt, dass sie das vernünftig hinkriegen. Es wird also spannend. Auch auf unserem klassischen Consumer Linux Desktop wird es sehr, sehr spannend. Gerade auch in diesem Bereich jetzt hier mit diesem GNOME. Weil GNOME, die GNOME-Infrastruktur ist halt eben auch GTK und viele Programme basieren auf GTK und vor allen Dingen auch viele andere Linux Desktop-Umgebungen basieren auf GTK. Das hat man ja bei der KDE-Welt nicht so sehr. Da hat man ja nur einen quasi KDE-Desktop. Und man hat nicht weitere Desktops, die halt eben auf Qt 4 oder eben KDE beruhen oder basieren, also auf der KDE-Bibliothek basieren, sondern hat man im Grunde genommen nur diesen KDE-Desktop. Und das ist halt bei GTK 2 ein bisschen anders, da hat man noch viele andere Alternativen, wie eben XFCE und LXDE zum Beispiel. Und da wird es natürlich interessant, wie das Ganze dann ausgehen wird. Und natürlich wird es auch interessant, gerade in diesem Bereich, in diesem klassischen Consumer-Linux-Desktop-Bereich, die klassischen Power-User, also Leute wie du und ich im Grunde genommen, die jetzt den Podcast hier zuhören wahrscheinlich, also ihr und natürlich ich so ein bisschen auch, werden wir den Schritt wagen auf einen neuen Consumer Desktop, werden uns darauf einlassen, sicherlich mal zum Testen oder so. Bei mir läuft jetzt hier auch natürlich ein Fedora 15 mit GNOME 3 Oberfläche zum Beispiel. Ich habe damit bisher keine Probleme, nehme aber auch meistens nur diesen Podcast hier damit auf und müsste da wirklich mal länger mit arbeiten, um zu sagen, ja, ob es geht oder ob es nicht geht. Momentan sieht das so aus, wo ich sagen würde, ja, es würde gehen. Es würde tatsächlich gehen. Ob es mir irgendwann mal auf die Nerven fallen wird, ist eine andere Sache. Das muss ich dann erstmal testen. Also wenn es so geht, wenn es darum geht, ah, okay, ich habe 5 Minuten Zeit, muss schnell mal was raussuchen, bis ich dann weg muss oder sowas, klappt das dann auch mit GNOME 3, mit der GNOME 3 Oberfläche? Das ist dann natürlich die Frage, oder ist die dann im Weg? Bei dem klassischen System weiß ich das, habe ich Erfahrungen, dann kann ich einfach hier sagen, ja, okay, das geht nicht. Das geht auf dem KDE-Desktop was langsamer als auf dem LXDE-Desktop und so weiter und so fort. Das kann man dann aus Erfahrungen auch schon berichten. Bei der GNOME 3 muss man das halt noch ausprobieren. Da werden wir sicherlich auch sehr, sehr viel ausprobieren, aber wir werden auch sehr, sehr viel meckern und auch meckern müssen, damit natürlich sich auch dieser Consumer-Desktop nicht nur für neue oder nur an neue Consumer ausrichtet, sondern auch an uns alte Hasen, würde ich mal sagen, an uns ältere Consumer sich so ein bisschen ausrichtet. Und das wird halt sehr, sehr spannend sein, nicht nur im Linux-Lager, sondern auch im Windows- und im macOS 10-Lager, wobei da sehe ich also so grundlegende Änderungen eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind es eher so evolutionäre Änderungen, würde ich mal behaupten. Bei Windows 8 bin ich mir noch nicht sicher. Ist noch zu früh, um, glaube ich, da sich eine eindeutige Meinung drüber zu bilden. Aber bei macOS 10 sehe ich dann doch noch evolutionäre Entwicklungen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass sich der neue Consumer Desktop dann irgendwann mal genauso gut und wir uns genauso gut und heimisch darauf fühlen, wie auf unseren alten klassischen Schätzchen oder Schätzleinchens, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt habe ich schon ein Problem gehabt, weil ich gesucht habe, wie ich mir hier den Desktop switchen kann, damit ich hier das neue Metro abspielen kann oder das alte Metro.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja. Das also dieses spannende Hauptthema quasi, was ich rausgesucht habe. Es gibt noch ein paar andere spannende Themen, die ich rausgesucht habe. Noch eine Erklärung kurz. Ich habe ja jetzt hier Metro genannt, das Ganze. Es gibt ja Intros und Outros. Intro ist das, was ihr am Anfang hört. Outro ist das, was ihr am Ende hört. Und ich habe es mal Metro genannt. Ich glaube, neue Wortkonstruktion von mir, meinerseits also. weil das immer der Sound ist, den ich in der Mitte abspiele quasi, in der Mitte der Sendung oder halt zum Abschluss eines großen Themas, damit ihr euch wieder beruhigen könnt und wieder aufmerksam die Leute, die vielleicht eingeschlafen sind, bei dem letzten Thema jetzt wieder aufwachen. Denn es geht weiter mit ja lustigen Themen quasi und es ist halt wieder ein Thema, wo man einfach nur sagen kann. Nämlich, also jedenfalls Sony, meinerseits würde ich eher sagen, denn Sony wurde wieder mal gehackt. Es ist also wirklich, es gibt halt, glaube ich, keinen Tag, wo Sony nicht gehackt worden ist. Diesmal ist halt Sony Pictures im Visier der Hacker gewesen und man hat da so ein bisschen rumgehackt. Und ja, wer sich das durchlesen möchte, es gibt halt zwei Newsartikel, die ich dann dranhängen werde. Könnt ihr euch das anschauen, was da wieder mal gehackt worden ist. Eine Hackergruppe, diesmal nicht Anonymous oder sowas, sondern da hat sich eine Hackergruppe bekannt, die das Ganze dann gemacht hat.
Give yourself to the dark side.
Das könnte das Motto dieser Hackergruppe gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es natürlich noch weitere spannende Themen. Internet als Menschenrecht ist auch so ein spannendes Thema. Und zwar hat jetzt auch eine spannende News, würde ich mal sagen. Deshalb habe ich es gerade noch mal rausgekramt. Nun ja, nicht ganz, könnte man sagen, Internet als Menschenrecht. Weil die UN hat lediglich erklärt, sagen wir mal so, dass wenn man Menschen vom Internet abtrennt, sei das eine Menschenrechtsverletzung. Indirekt heißt das ja im Umkehrschluss dann auch, dass eben der Internetzugang für alle Menschen ein Menschenrecht ist. Das muss aber nicht konsequent daraus folgen. Ansonsten könnte man jetzt klagen, die Leute, die auf dem Land leben und nur ihre DSL-Irgendwas-Leitung bekommen, könnten dann ihre ISDN-Irgendwas-Leitung bekommen, könnten dann klagen, ich habe kein richtiges Internet. Menschenrecht. Naja, das wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben. Zum einen ist natürlich auch ein Speedlimit oder sowas oder ein Mindestspeed ist mit dem Menschenrecht natürlich dann auch nicht irgendwie verpflichtend. Das heißt, auch selbst mit einem 56K-Modem hättet ihr Internetzugang und das wäre ja schon genug, dem Menschenrecht aus Sicht der UN mal zu sehen. Aber auf jeden Fall, dass Internet irgendwie Menschenrecht ist, das haben wir ja, die wir im Internet tagtäglich unterwegs sind, eigentlich schon immer gewusst. Es ist halt nur löblich, dass es jetzt nun auch von offizieller Seite irgendwie anerkannt worden ist und da auch gemerkt worden ist, dass das Internet sehr, sehr wichtig ist für die Menschen, für die weltweite Kommunikation. Und dass man das Wegnehmen oder das absichtliche Abstellen von Internet, wie es zum Beispiel in Frankreich betrieben wird mit dem Free Strikes Gesetz, Adobe Gesetz, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Die Franzosen sprechen es natürlich ohne H aus. Und das ist halt sehr, sehr interessant, dass halt die UN das halt auch anerkannt hat. Wo wir ja gerade eben bei Hacken waren, so gibt es da eine neue, sehr, sehr interessante Sache, nämlich der MI6 hat diesmal gehackt. Und das Interessante bei dem MI6 ist, dass sie quasi Al-Qaida gehackt haben. Der MI6, für die Leute, die es nicht bekannt ist, das ist halt hier sowas, das ist quasi das, was die CDU gerne haben möchte.
Die CDU hat seit Jahr und Tag dafür plädiert, dass an großen Plätzen genau solche Videoüberwachung eingesetzt wird.
Ja, Videoüberwachung. MI6 ist da, glaube ich, auch relativ gut beisammen bei Überwachungen. In London sieht man ja, wie das Ganze so zu funktionieren scheint. Auf jeden Fall, MI6 hackt Al-Qaida, eine witzige Sache, weil sie haben dann ein Magazin von Al-Qaida, wo es dann um Bombenbauanleitungen und Tipps und Tricks, wie man sich seine Bombe noch mit ein paar Megatonnen verschönern kann, ohne viel großen Aufwand zu machen. Also ich stelle mir irgendwie ich hätte mal ganz gerne so eine Original-Paper hätte ich davon gehabt, von diesem Magazin, um mal zu sehen, was da tatsächlich drinsteht, weil interessiert mich irgendwie. Und die haben halt dieses Magazin irgendwie gehackt und haben dort anstatt diese Bombenbauanleitung eine Anleitung für Backrezepte hineingeschrieben, also wie man sich seine Kekse backt mit Sprengstoff. Wie man seine Kekse backt oder anderen Materialien, die gesundheitsschädlich sein könnten oder bewusstseinsbeeinflussend sein könnten. Also wie man seine Kekse backt, auf jeden Fall hat MI6 dort reingestellt und das ist auch eine lustige Sache. Ich werde auch diese News mal dranhängen, damit ihr dann ein bisschen was zu lachen habt. Und das ist halt quasi der News-Rundumschlag, den ich hier jetzt gemacht habe. Eine News, die ist schon was älter, habe ich oder will ich auch nochmal mit reinnehmen, weil sie sehr relativ wichtig ist, weil wir das ja auch verfolgt haben mit Oracle, also mit diesem, oh Gott, ich finde den Sound gerade nicht. Oder gibt es überhaupt einen Sound? Also eine Firma, die man eigentlich das hier wünscht.
Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen!
Und diese Firma Oracle hat jetzt ja sehr, sehr viel Mist mit Open-Source-Projekten gemacht und OpenOffice quasi komplett gegen die Wand gefahren jetzt, weil sie jetzt im Grunde genommen OpenOffice an die Apache Foundation abgegeben haben. Das heißt mit anderen Worten, sie haben eigentlich die restlichen OpenOffice-Mitarbeiter im Grunde genommen entlassen und das Projekt an die Apache Foundation überlassen. Apache Foundation, das sind diejenigen, die Apache gemacht haben, unter anderem. Und dann natürlich auch für viele andere Projekte natürlich zuständig sind und das Ganze unter der Apache License, also der Lizenz, der eigenen Lizenz stellen. Und dort steckt jetzt eigentlich der Code von OpenOffice im Grunde genommen in dieser Erprobungsstufe. Quasi dem sogenannten Inkubator, so nennt sich das, in dieser Stufe und muss halt dann erstmal überprüft werden und dann wird sich halt zeigen, ob halt irgendwie der Code weiterentwickelt wird, ob er als geeignet angesehen wird von der Apache Foundation und dann halt auch tatsächlich weiterentwickelt wird und auch überhaupt OpenOffice von der Apache Foundation auch aufgenommen wird tatsächlich. Das Interessante dabei ist, dass es doch neben Oracle, die ja, glaube ich, relativ froh sind, jetzt OpenOffice loszuwerden, weil das eher ein Klotz am Bein war von denen, weil sie ja gemerkt haben, nachdem sie es versucht haben, kommerziell zu vertreiben, das geht nicht. Oder auf einmal sind alle Leute weg. So nach dem Motto. Also da sieht man so richtig, dass Oracle Open Source nicht verstanden hat. Wie kann Oracle so arrogant daherkommen und meinen, ja, wir haben jetzt Sun gekauft, ja, die haben hier OpenOffice, ja, damit, das ist so Microsoft Office Gegner, da können wir doch Geld mit verdienen. Und machen das quasi die ganze Entwicklung so ein bisschen closed source, wollen eine kommerzielle Version verkaufen die offizielle kostenlose oder Open Source Variante wird gar nicht mehr richtig weiterentwickelt und man verkauft schon die finale fertige Version irgendwie und alle Leute sind irgendwie verärgert. Man ist verärgert in der Open Source Community, wenn man, ja, Entwicklung, warum? Einfach mal verkaufen, dieses ganze Gedönse, neue Version 3 reinklatschen oder alle erstmal die Logos austauschen, Sun raus und Oracle reinschreiben und ansonsten die Mitarbeiter oder die Entwickler nicht so richtig informiert hat und auch Community, was soll das? Denen müssen wir noch nicht sagen, was wir jetzt mit OpenOffice vorhaben, wir wissen es auch selber nicht. Also keine Planung zu haben, so nach dem Motto und dann sich wundern, auf einmal sind alle Entwickler weg, wir haben keine Entwickler mehr und die Entwickler, die wir festangestellt haben, die beschweren sich, wir kriegen das zeitlich nicht mehr hin, wir haben zu wenig Leute, zu wenig Ressourcen und so weiter und so fort. Also Oracle versteht einfach Open Source nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sieht man ja auch beim Oracle Linux, was sie da einem versuchen an den Hals zu drehen. Im Grunde genommen ein ganz stinknormales Red Hat, nur mit einem super genialen neuen Oracle-Kernel oder sowas. Auf jeden Fall, Oracle hat jedenfalls auf jeden Fall verkackt, sagen wir mal so. Aber es gibt auch einige weitere Interessenten an OpenOffice und an dem Code, nämlich IBM zum Beispiel, die scheinen doch relativ großes Interesse zu haben, weil sie ja auch vor allen Dingen an einem OpenOffice unter der Apache-Lizenz, weil sie ja vor allen Dingen auch in ihrem Projekt Lotus Symphony, also auch einem Office, was man doch eher weniger oder seltener gehört hat, was bisher auf einer sehr, sehr frühen OpenOffice-Version basierte, die dann auch noch unter einer Lizenz stand, die es einem erlaubt, den Code zu nehmen und dann Closed Source draus zu machen. Das hat IBM ja dann auch tatsächlich gemacht und dieser Lotus Symphony basiert zwar auf OpenOffice 1.1 oder sowas in der Richtung, aber ist halt auch Closed Source. Das heißt, man kann sich die Sourcen nicht anschauen und man hat dann eine eigene Oberfläche drauf geklatscht. Das erinnert so ein bisschen an das Eclipse Framework drumherum mit den Buttons und so weiter und so fort. Und jedenfalls dieses Lotus Symphony, ja, die Entwicklung ist so ein bisschen ins Stocken geraten, würde ich sagen, oder war ein bisschen langsam. Und jetzt könnte man natürlich, wenn OpenOffice in der Version 3.3.3 oder 3.3.2 oder sowas unter die Apache-Lizenz gestellt worden ist, hat man natürlich dann eine ideale Quelle, um dann viele der Technologien, die da drin sind, einfach zu übernehmen in ihr Lotus Symphony Projekt und ohne, dass man den Quellcode dann auch wirklich tatsächlich freigeben müsste. Das ist also so eine Sache, die natürlich IBM sehr interessiert und IBM sehr motiviert ist, dann halt diesen Source Code zu bekommen und den natürlich möglich unter einer Apache-Lizenz. Wobei ich mir dann natürlich auch die Frage stelle,